Wenn wir über Geld sprechen, und wir sprechen heute über Geld, normal spricht man ja nicht über Geld, man hat es, aber heute sprechen wir über Geld. Und wenn wir über Geld sprechen, können wir es immer im Natürlichen und im Übernatürlichen anschauen. Und ich werde heute beides versuchen. Und das alles in 20 Minuten ist eine Herausforderung, ich weiß. Aber im Gegensatz zu meinen sonstigen Vorbereitungen habe ich das ganze Ding Satz für Satz hier auf dem Papier. Und ihr braucht nicht mitzuschreiben, ihr könnt euch entspannen, könnt zuhören und könnt dieses Konzept, wer es braucht, dann hier zusammengefaltet mitnehmen. Da liegen Exemplare für euch. Ja, das Thema, das liebe Geld. Was ist denn an dem Geld lieb, frage ich euch. Okay, dass du das Geld liebst, das verstehe ich schon. Aber liebt das Geld auch dich, frage ich euch. Liebt das Geld dich? Wenn es dich lieben würde, warum verlässt es dich dann immer wieder? Normalerweise kann ich mir ein Predigtthema aussuchen, wenn ich hier vorne stehe, aber dieses Mal hat man mir das Predigtthema vorgegeben. Und man hat mich dazu erwählt, dieses Predigtthema zu bringen, weil man gesagt hat, Klaus, du bist Finanzberater, machst es seit 27 Jahren und du kennst dich da aus. Also wer glaubt, dass ein Finanzberater was von Finanzen versteht, der glaubt auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet. Die größten Finanzkrisen dieser Welt wurden immer von Top-Finanzexperten ausgelöst, nicht von Laien, nicht von Arbeitern oder Angestellten. Finanzspezialisten haben immer kompliziertere Produkte entwickelt, die so lange funktioniert haben, bis einer den Nennwert, der auf dem Papier drauf stand, in Bargeld wieder zurückhaben wollte. Dann gab es Probleme. Siehe die Lehman-Pleite. Das war 2008. Viele haben es schon wieder vergessen, es ist jetzt 9 Jahre her. Aber wir haben damals gemerkt, wie knapp das ganze Finanzsystem weltweit davor stand zu kippen. Von 2007 bis 2017, in den letzten 10 Jahren, hat sich die Geldmenge der wesentlichen Währungen in dieser Welt, also Dollar, Euro, Yen, das Pfund wollen wir mal gnädigerweise auch mit dazu zählen, und noch ein paar andere Währungen wie Schweizer Franken und norwegische Kronen. Diese Geldmenge hat sich in 10 Jahren verfünffacht. Spätestens jetzt muss eigentlich jedem klar sein, dass der 50-Euro-Schein eigentlich nur noch 5 Euro sind. Aber gut, ist ein anderes Thema. Ich will euch aber mal fragen, hat jemand von euch einen 50-Euro-Schein dabei? Ich müsste mir den ganz kurz ausleihen, er kriegt ihn bestimmt wieder zurück. Guck mal, ob du 50 Euro hast. Vielen Dank. Der sieht auch nicht mehr besonders gut aus, obwohl er druckfrisch ist, ist er schon wieder ein bisschen verknittert, aber er zählt noch. So, jetzt erzähle ich euch eine Geschichte, die jede Hausfrau kennt. Du warst es mit dem... Na gut, okay. Nur damit... damit ich das Papier nicht jemand anders zurückgebe. Also, 50 Euro, jetzt frage ich euch, was war das 2000, als es noch die D-Mark gab, was war das dann für ein Schein in gleichem Wert? 100 D-Mark. Und der war blau, nicht braun, und da war so ein ernst guckender Mensch drauf, mit so einem Hut. Könnt ihr euch erinnern, einige, die ganz Alten, kennen das noch. 17 Jahre ist das her. So, und jetzt frage ich euch, wenn die Hausfrau mit diesem 100-D-Mark-Schein vor 2000, also vor 17 Jahren, wenn da die Hausfrau mit dem 100-D-Mark-Schein zu Aldi, Lidl oder Edeka gegangen ist, ich glaube, ich habe sie jetzt ziemlich alle durch, also ich kaufe immer bei Edeka, und wenn die zu Edeka ging oder zu Aldi, dann war der Wagen proppenvoll. Da hat die noch eine Tasche dazu gebraucht, um das ganze Zeug an ihren PKW zu bringen. Ja? Und heute gehst du mit diesem Schein, gleicher Nennwert, zum Aldi, Edeka oder sonst wohin, und da ist das Ding noch nicht mal halb voll. Vielen Dank, ich gebe dir das Papier gerne zurück. Solange es noch was wert ist, mach was draus. Also, jede Hausfrau hat schon gecheckt, die Männer brauchen da ein bisschen länger dafür, jede Hausfrau hat schon gecheckt, dass das mit diesen 1,5% Inflationsrate, was sie uns immer im Fernsehen zeigen, dass das irgendwo nicht stimmen kann. Der Franz Josef Strauß, der ja nicht mehr unter uns weilt, hat schon gesagt, ich traue keiner Statistik, die ich nicht selber gefälscht habe. Wir haben noch einen kurzen Film vorbereitet, vielleicht läuft er, wir probieren es mal mit der Technik. Nee, es wird der Kopf geschüttelt. Also in diesem kurzen Film wurde auch gezeigt, wie relativ das Geld ist. Was passiert mit dem Geld am Ende, wenn es nicht mehr griffig ist oder wenn es abgelaufen ist oder so, was macht man damit? Man verbrennt es, richtig. In großen Verbrennungsanlagen wird das Geld verbrannt und dann löst es sich auf. Was würde das bei dir auslösen? Jetzt muss ich noch mal aufs Konzept gucken. Ja, ich habe eine Frage, brauche ich wieder eure Mitarbeit. Stellt euch mal vor, ihr hättet ein Konto, auf dem immer 7.000 Euro sind. Du brauchst einen Jeep für Afrika, gehst zum Händler, kaufst den Jeep, legst das Geld hin, bezahlst das Teil und dann guckst du einen Tag später auf dein Konto, sind wieder 7.000 Euro drauf. Du kaufst dir eine Eigentumswohnung, hast du schon eine? Okay, dann ist es genau richtig, kaufst dir eine Eigentumswohnung, gehst zu dem Immobilienmakler, legst ihm das Geld hin, einen Tag später guckst du auf dein Konto, sind wieder 7.000 Euro drauf. Stellt es euch einfach mal für 2 Minuten vor, egal was ihr tut, egal was ihr braucht, am Ende, wenn ihr das erledigt habt, sind immer wieder 7.000 Euro auf dem Konto. Nicht mehr, nicht weniger, immer 7.000. Was würde das mit dir machen? Was würdest das bei dir auslösen? Was würdest du da empfinden? Okay, sie versteht kein Deutsch. Okay, Frage an euch, ich brauche eure Mitarbeit. Was würde das mit dir machen, wenn du, egal was du tust, am nächsten Tag immer wieder 7.000 Euro auf dem Konto hast? Was würde es machen?
Es wäre nicht mehr so viel wert.
Gut, es wäre nicht mehr so viel wert, aber egal was du brauchst, du hast immer 7.000 Euro. Sorglosigkeit, genau, was gäbe es noch? Sicherheit. Leichtigkeit. Kaufrausch vielleicht auch, ja. Es könnte auch sein, du wirst großzügig, ja, weil wenn irgendjemand was braucht, sagst du, mach dir keine Sorgen, ich gebe dir die 7.000 Euro, am nächsten Tag sind sie ja wieder da. Also, das heißt, das würde bei jedem von uns eine große Sorglosigkeit auslösen. Das würde jeden von uns großzügig machen. Wir wären doch total unabhängig. Ich könnte sagen, Halleluja, ich hab's geschafft. Ich hab ausgesorgt. Merkt ihr was? Genau diesen Zustand bietet Gott dir heute schon an. Versteht ihr? Genau diesen Zustand der Sorglosigkeit, der Großzügigkeit bietet dir Gott heute schon an, dass du sagen kannst, Halleluja, ich habe es geschafft. Oder ich habe mal hier in der Predigt gesagt, ich habe ausgesorgt. Ist doch ein schöner Zustand, wenn einer sagen kann, ich habe ausgesorgt. Egal, wie es auf deinem Girokonto im Moment aussieht, diesen Zustand, den nennt Gott Wohlstand. Hat nicht immer was mit Reichtum zu tun. Wohlstand ist einen Stand einzunehmen des Wohlbefindens. Ich habe einen Vater, dem alles gehört. Ich habe einen Vater, der für alles sorgt. Reichtum bringt keinen Wohlstand. Das haben wir bei dem reichen Kornbauern gesehen. Der hatte eine riesen Ernte eingefahren, hat gesagt, hey, jetzt habe ich es geschafft. Am nächsten Tag war er nicht mehr da. Hat sein Ziel verfehlt. Wohlstand geht auch ohne ein volles Bankkonto, aber Wohlstand geht nie ohne Gott. Vielleicht sagst du, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das heißt nicht, ich habe alles im Überfluss, sondern ich habe eine solide Grundversorgung. Aber es gibt auch Leute, die sagen, der Herr ist mein Hirte, ich habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, Ich habe 100.000 Euro geerbt, mir wird nichts mangeln. Versteht ihr? Also wir haben immer die Wahl, dass wir sagen, der Herr ist mein Hirte und. Oder dass wir sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und das Ganze alternativlos. Wenn der Herr dein Hirte ist, dann sage ich dir, selbst das dümmste Schaf findet bei diesem Hirten alles, was es braucht. Es hat nichts mit Intelligenz zu tun, nichts mit Fleiß und nichts mit Cleverness oder so irgendwas. Und ich frage dich, willst du im Wohlstand leben, dann musst du dich dafür entscheiden. Wiederhole das nochmal, wenn du im Wohlstand leben willst, dann musst du dich dafür entscheiden. Und sagen, ja Herr, ich trete ein in deine göttliche Versorgung. Und dann wird das Geld, um das es heute auch geht, diese Priorität bekommen, die ihm zusteht, nämlich so an zweiter oder dritter Rangstelle. Dann passt das Ganze. Und ich möchte euch heute herausfordern, möchte euch auffordern und sage, beende doch die Selbstbedienung. Beende die Selbstversorgung, dass alles und jedes, was dir passiert in deinem Leben, von dir abhängt. Weil dann hast du immer einen Engpass. Wenn alles von dir abhängt, dann bist du limitiert. Und ich glaube nicht, dass Gott will, dass wir limitiert sind, weil er sagt, ich bin gekommen, eins meiner Lieblingsverse, damit ihr die Fülle habt. Ja? Aber ich habe gesagt, du musst dich entscheiden. Also es gibt diese Alternative, du kannst dich entscheiden, von Gott abhängig zu sein, oder du kannst dich entscheiden, von dem Geld abhängig zu sein. Jesus hat mal an einer Stelle gesagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Als ich diese Bibelstelle mehrfach gelesen habe, habe ich gemerkt, ich verstehe es nicht in der Tiefe. Was bedeutet das? Jeder von euch arbeitet direkt oder indirekt für Geld. Jeder. Auch die Hausfrau guckt, dass sie spart und dass sie viele Dinge selber macht und Marmelade einkocht, um Geld zu sparen. Der Mann bringt das Geld nach Hause. Mittlerweile haben wir ja eine hohe Anzahl an Frauen, die eben auch berufstätig sind, zumindest halbtags, damit die Kohle reinkommt. Also jeder von uns arbeitet für Geld oder die allermeisten tun das. Und wie können wir jetzt diesen Satz verinnerlichen, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Also ich diene in irgendeiner Form als Finanzberater auch den Leuten, um mit ihnen Gelddinge zu regeln oder zu ordnen. Dinge zu optimieren oder sonst irgendwas. Also ich habe immer an dieser Stelle gedacht, wie kann ich das ernsthaft umsetzen? Und was meint Jesus damit? Meint Jesus damit, entweder du gehst in den vollzeitlichen Dienst oder du arbeitest für Kohle, wobei auch unsere Leute, die im vollzeitlichen Dienst sind, auch Kohle kriegen dafür, die meisten zumindest. Ich denke, Jesus meint damit Beziehung. Hast du eine Beziehung zum Geld, die darin gipfelt, dass dein Wohlbefinden, deine Sicherheit, dein Glück davon abhängt, wie viel auf deinem Bankkonto ist? Oder hast du eine Beziehung zu Gott, die in der Richtung ausgeprägt ist, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und zwischen diesen beiden Göttern, so will ich es mal ausdrücken, zwischen diesen beiden Versorgungssystemen musst du dich entscheiden. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wenn ich jetzt frage, wie hast du das für dich geregelt, dann würden die allermeisten sagen, naja, von allem ein bisschen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist es bei mir überwiegend auch so. Von allem ein bisschen. Und je besser es auf meinem Girokonto aussieht und je wohler ich mich fühle, desto weniger bete ich. Ich weiß nicht, ob es bei euch genauso ist. bin vielleicht einer der letzten Heiden hier in diesem Raum. Aber dieses Gefühl, ich habe die Kohle auf dem Konto, ich habe alles, was ich brauche, das macht eben dieses Gefühl von Unabhängigkeit und Selbstversorgung mit uns. Wenn Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen, dann meint er damit, du kannst nicht in zwei Systemen leben. Entweder du dienst Gott oder dem Mammon. Wenn du Gott liebst und ihn an die erste Stelle setzt, dann kannst du keinen zweiten Liebling nebendran haben. Ob das deine Frau ist, dein Bankkonto, deine Stellung in der Gemeinde oder was auch immer. Du kannst keinen zweiten Liebling nebendran haben. Manche von uns warten da auf Gott, dass er was tut und dass er diese Versorgung zeigt und dass sich da etwas bewegt und dass da mal was sichtbar wird von diesem guten Hirten, bei dem ich keinen Mangel habe. Ich glaube, Gott wartet auf dich. Gott wartet auf dich und auf deine Entscheidung. Und wenn du sagst, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll, jeder von uns hat sich schon entschieden, ob uns das bewusst ist oder nicht. Entweder wir haben Ja gesagt zu dieser Abhängigkeit von Gott oder wir haben Ja gesagt zu dieser Abhängigkeit vom Geld. Und daraus resultiert auch, wem wir in erster Linie dienen. Vielleicht bist du noch nicht so weit, dass du diese Entscheidung treffen kannst. Also bei mir hat es 20 Jahre gedauert, bis ich an den Punkt kam, wo ich dann gesagt habe, ich kann es nicht mehr selber, ich brauche Jesus. Ich brauche seine Versorgung, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass er alles besser kann als ich. Und es klingt jetzt komisch, aber es war wirklich bei mir ein Prozess über 20 Jahre, bis ich an den Punkt kam, dass ich gesagt habe, ja Jesus, ich glaube dir, dass du alles besser kannst als ich. Da gibt es ja diese wunderbare Geschichte von diesen zwei Söhnen. Da habt ihr schon 1000 Predigten drüber gehört und ich mache heute Abend auch nochmal eine kurze. Ich mut euch das zu. Also diese zwei Söhne waren eigentlich beide verloren, der eine zu Hause und der andere in der Fremde. Aber verloren waren sie beide, weil sie beide diese Vaterbeziehung nicht hatten. Der erste, der war brav und zuverlässig. Der war zu Hause, hat sich die Anerkennung des Vaters erarbeiten wollen, aber er kennt ihn nicht wirklich. Er weiß auch gar nicht, was ihm gehört. Und er schafft und rackert und lebt in völliger Armut und ist innerlich sauer. Und sorry, ich glaube, das ist die Situation der allermeisten hier im Raum. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, da zähle ich mich auch mit dazu. Rackern, schaffen, brav sein und dann guckt man und sagt, dem geht's gut und dem geht's gut und dem hat er das wiedergegeben, dem anderen ein Riesenerbe und ich weiß nicht, was ich falsch mache. Der Jüngere sagt, Daddy, es dauert mir einfach zu lange, bis du tot bist. Ich brauche die Kohle jetzt. Könntest du mir meinen Teil auszahlen? Schon ein Hammer, ne? Der Vater diskutiert nicht lange, er gibt ihm seine Kohle, weil der Sohn, und das spürt der Vater, der will unabhängig sein, der will sein Ding machen. Und er möchte einfach gucken, ob er es selber nicht besser hinkriegt. Er ist endlich frei, er macht, was er will, und das sehr ausgiebig. Und er ist, einer meiner Lieblingssätze, er ist erfolgreich gescheitert. Weil du kannst, wenn du Glück hast, immer erfolgreich scheitern. Das heißt, nach dem Scheitern bist du etwas gescheiter geworden. Deshalb heißt es ja auch gescheitert, weil du gescheiter geworden bist. Und ich denke, da sind einige von uns vielleicht noch kurz davor, so zu scheitern, dass sie daraus gescheiter werden. Ich bin mehrfach in meinem Leben erfolgreich gescheitert. Schon in der Schule habe ich gemerkt, wenn man nicht ausgiebig lernt, dann wird es mit den Noten einfach, es funktioniert nicht. Und nachdem ich da mehrfach erfolgreich gescheitert bin, habe ich am Ende dieses Prozesses gesagt, Klaus, irgendwann musst du wach werden und irgendwas tun, was ein bisschen über dem Durchschnitt all deiner Kameraden liegt, damit du irgendwo durchkommst. Aber der jüngere Sohn hat durch dieses Scheitern einen Riesenvorteil, nämlich er checkt, und jetzt kommt ein Hammersatz, er checkt eines, Versorgung gibt es nur im Vaterhaus. Und wenn du die ganze Predigt vergisst heute und alles in deinem Gehirn auslöscht, ich weiß nicht, wer vom letzten Sonntag noch irgendwas übrig hatte, aber wenn du alles vergisst und nimmst nur diesen einen Satz mit, dann hat sich der Tag heute schon gelohnt, nämlich diese Erkenntnis, Versorgung gibt es nur im Vaterhaus, nirgends anders. Der Ältere hat keinen Blick für den Wohlstand, der ihm gehört, und weil er den nicht sieht, beklagt er sich, er vergleicht, habe ich schon gesagt, und sagt, mir hat er noch nicht mal ein paar Würstchen gegeben, damit ich mit meinen Freunden eine kleine Grillparty machen kann. Noch nicht mal das. So arm bin ich. So vernachlässigt hat er mich. Dieser ältere Sohn, der sieht alles, was der andere hat, aber er begreift nicht und er versteht auch nicht, was ihm gehört. Und was sein Stand ist als Sohn. Weil als Sohn hast du einen gewissen, ich nenne das jetzt mal, Wohlstand. Und wenn ich jetzt da immer von den Söhnen spreche, ihr lieben Frauen, natürlich ist das bei den Töchtern genau das Gleiche. Auch die Tochter, die zu Hause beim Vater geblieben ist, die hat den gleichen Wohlstand. Und ihr kennt ja die Geschichte, als der Junge endlich nach Hause kam, da hat der Vater ein Riesenfest gefeiert, und als der Ältere vom Acker zurückgekommen ist, richtig abgerackert und abgeschafft, da fragt er einen Knecht und sagt, was ist da drin los? Hat jemand Geburtstag oder hat jemand überraschend geheiratet oder was ist hier für Halligalli im Gang? Sagt der Diener, stell dir mal vor, dein Bruder, der total abgefragt irgendwo in der Fremde war, der ist zurückgekommen. Und jetzt gibt es richtig was zu feiern. Und da ist der Ältere zornig und ärgert sich. Und der Vater, der wartet jetzt nicht, bis der Ältere endlich reinkommt und einsieht, dass er da einen Fehler gemacht hat, sondern das heißt in der Geschichte, der Vater geht raus und sucht auch diesen älteren Sohn. Er sucht ihn und sagt, hey, was ist los? Und dann kommen die ganzen Vorwürfe und dann kommt die ganze Bitterkeit bei dem Kerl raus. Und dann sagt der Vater diesen genialen Satz, sag mal, weißt du nicht, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Alles, was mein ist, ist auch dein. Ihr Lieben, wenn wir, die wir überwiegend zu den verlorenen Söhnen der zweiten Kategorie gehören, die zu Hause brav arbeiten, wenn wir das verinnerlichen und heute aus dem Gottesdienst mit nach Hause nehmen, dass wir sagen, hey, ich habe einen Vater im Himmel und alles, was dem gehört, gehört auch mir. Wenn du das mit heimnimmst, dann brauchen wir über Versorgung und über Wohlstand, glaube ich, nie mehr predigen. Also dieser geniale Satz, komm doch ins Haus, du weißt doch, alles, was mir gehört, gehört auch dir, macht es deutlich. Der Junge hat es schon gecheckt, der Ältere kriegt es vom Vater gesagt, komm doch ins Haus. Versorgung gibt es nur im Vaterhaus, nicht draußen auf dem Acker. Der Acker ist auch wichtig, versteht ihr? Und er hat seine Zeit und er hat seinen Platz. Aber Versorgung gibt es im Vaterhaus. Ich gucke auf die Uhr und komme zum Schluss. Ich glaube, ich schaffe es in ziemlich genau 20, 25 Minuten, euch das nochmal rüberzubringen für die, die seit einiger Zeit sich schon enttäuscht abgewendet haben, die sich weggedreht haben, die sagen, das mit diesem Jesus funktioniert nicht. Ich bin zwar heute noch mal hier, aber eigentlich ist die Geschichte für mich durch. Da sind ein paar da. Und zu denen sagt Gott, komm doch ins Haus. Versorgung ist nur im Vaterhaus. Und es braucht eine aktive Entscheidung. Und für die, die schon jahrelang treu und hingebungsvoll dienen, denen gilt die gleiche Zusage. Komm doch ins Haus. Versorgung ist nur im Vaterhaus. Und den Rebellen, die vielleicht auch heute hier sind, die mit viel Zorn, mit viel Enttäuschung, mit viel Wut da sind, die sagen, ich habe mir mein Leben eigentlich anders vorgestellt. Ich hätte auch was Besseres verdient als das, was mir momentan widerfährt. Vielleicht hast du dich auch schon viel zu lange bei den Schweinetrögen aufgehalten. Und diese Mangelernährung hat schon ihre Spuren hinterlassen. In deiner Seele, in deinem Körper, ich weiß nicht wo. Auch für dich gilt diese Einladung, komm doch ins Haus. Es gibt von diesem Vater keine Anklage, keinen Vorwurf, keine Zurechtweisung. Es ist ungeheuerlich. Und das ist nicht eine Geschichte, die ich erfunden habe, sondern es ist eine Geschichte, die Jesus erzählt, um den Juden deutlich zu machen, wie der himmlische Vater tatsächlich tickt. Aber ganz ehrlich, wir haben es alle noch nicht in der Tiefe gecheckt, was wir für einen Vater haben. Und das war heute so mein Ziel, euch diesen Vater nochmal zu zeigen, weil keiner von uns hatte in der Wirklichkeit oder in der Realität einen Vater, der nur annähernd so ähnlich war. Keiner von uns. Und vielleicht kannst du jetzt und hier auf deinem Stuhl sitzen und eine Entscheidung treffen und sagen, ja, ich spüre das. Ich muss nach Hause kommen. Ich möchte mich dafür entscheiden, ins Vaterhaus zu kommen. Egal zu welcher Gruppe du gehörst. Die braven Söhne und Töchter, die Rebellen, die Enttäuschten, die an nichts mehr glauben können. Ich möchte dir das Angebot heute so richtig warm machen. Komm ins Vaterhaus. Komm jetzt ins Vaterhaus. Ich möchte noch kurz beten. Jesus, danke, dass du unser Herz kennst und dass du weißt, wie viel Mangel und wie viel Schmerz sich da drin angesammelt hat. Wir müssen dir nicht sagen, wie weh es tut. Aber wir dürfen jetzt uns entscheiden und sagen, auch wenn so viel Bitterkeit und so viel Schmerz da drin ist, ich entscheide mich und ich komme jetzt ins Vaterhaus. Und der Vater wird mich nicht zurechtweisen, der Vater wird mich nicht zusammenfalten, der Vater hat einen Platz an seiner Seite. Er sagt, komm, mein Sohn, gib mir deine alten Klamotten, gib mir dein Scheitern, gib mir das ganze Versagen und komm rein und nimm deine Stellung als Sohn wieder ganz neu ein. Vielleicht so, wie du es noch nie gemacht hast. Und ich möchte, dass wir Seite an Seite die nächsten Wochen miteinander laufen und du erlebst, was diese Versorgung mit sich bringt und was es tatsächlich bedeutet. Danke, dass wir dir unsere Armut bringen dürfen und dass von dir kein Reichtum kommt, sondern Wohlstand. Und danke, dass du uns das nochmal deutlich machst, jedem von uns, der hier ist, welchen Wohlstand du für ihn bereithältst. Vater, ich bete auch für die, die in großer Enge und Bedrängnis leben, dass du ihnen deinen Wohlstand anbietest und aufzeigst, wie sie da reinkommen können, in deine Versorgung. Hab Dank dafür. Amen.